Nonnenkrone, 12. Jahrhundert, gelesen von Fritzi Haberland. Nachdem das Christentum die Frauen in seinen Anfängen als Gleichgesinnte anerkannt hatte und es in Rom angeblich vor allem die Damen der Aristokratie gewesen waren, die en masse konvertiert und ihre Männer dazu überredet hatten, es ihnen gleich zu tun, schlugen die Religion und ihre Vertreter im Mittelalter eine andere Richtung ein. Die Märtyrerin der ersten Stunde, etwa Perpetua und Felicitas, die für ihre Treue zum Christentum hingerichtet worden waren, hatte man vergessen. Und die bis dahin so vielfältigen und mächtigen weiblichen Gottheiten des Olymps waren längst Häresie und Vergangenheit. Von nun an konnten und mussten sich die Frauen an drei möglichen Varianten messen: Eva, die Sünderin, Maria, die Jungfrau und Maria Magdalena, die Sühnende. So wie Freundinnen sich in den 2000er Jahren fragten: Bist du eher eine Carrie, eine Charlotte, eine Miranda oder eine Samantha? Fragte man damals wahrscheinlich: In wem erkennst du dich eigentlich wieder? Maria? Magdalena? Sag bloß nicht Eva. Das hatte recht fatale Effekte. Etwa den, dass sich die Annahme durchsetzte, Frauen würden von Natur aus ein besonders inniges Verhältnis zum Teufel pflegen und müssten deshalb besonders aufmerksam überwacht oder zur Selbstbestrafung animiert werden. Im frühen 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter, hatte die Christianisierung aber auch ihre guten Seiten. Durch die Aufwertung der Jungfräulichkeit, durch das Ideal der Maria, eröffnete sich für die Frauen eine neue Perspektive. Bisher hatten sie die Wahl zwischen Mutter und Ehefrau oder Mutter und Ehefrau. Eine Frau ohne Mann, das existierte einfach nicht oder nur am äußersten Rand der Gesellschaft. Nun gab es, zumindest für betuchte Damen, eine weitere Variante: Das Leben für Gott, also im Kloster. Klar, heute klingt das eher nach Bestrafung, nicht nach Fortschritt. Sich in der Blüte seiner Jugend hinter kalten Mauern einsperren zu lassen, jeglicher Sexualität zu entsagen, zumindest theoretisch, und Tag für Tag ein Kreuz anzubeten, erscheint den wenigsten als verlockendes Lebensmodell. Nur war es das damals in vielerlei Hinsicht schon. Zu einer Zeit, zu der geografische Mobilität ohnehin kaum eine Rolle spielte, war das Kloster für viele Frauen ein Ort der Freiheit. Statt sich mit den Gefahren der vielen, nicht selten tödlich ausgehenden Geburten, den Wünschen eines womöglich ungeliebten Mannes und einer oft wenig erfüllenden Sexualität herumzuschlagen, statt wie eine potenzielle Eva mit Misstrauen behandelt zu werden, lebten diese Damen unter sich und konnten sich einem spirituell und intellektuell anspruchsvollen Leben hingeben, statt sich für die Familie abzurackern. Sie konnten singen, tanzen, lesen, gärtnern und vor allem, und das war damals ein enormer Luxus, sie konnten nachdenken. Nicht umsonst waren viele Nonnen entsetzt, als Luther und seine Anhänger kamen und die Klostertüren einschlugen, um sie zu befreien. Sie wollten das nicht. Sie waren froh, da, wo sie waren. Zumindest galt das für viele. Natürlich wird es auch in Klöstern Brutalität, Perversionen und Rivalitäten gegeben haben. Natürlich wird das Leben unter angeblich abstinenten Frauen nicht immer einfach gewesen sein. Zumal viele die Liebe und Hingabe zu Gott mit Selbstverstümmelung und Selbstbestrafung verwechselten. Nur hat es eben damals auch einige Frauen gegeben, die es ganz ohne Kasteien, einzig durch ihr Denken und Schreiben zu Ansehen und Macht brachten. Das Beispiel der Äbtissin Hildegard von Bingen, die rund 30 Jahre nach der Entstehung des Teppich von Bayeux geboren wurde, ist nicht neu. Sie war damals schon der Superstar unter den Nonnen und ist es bis heute. Trotzdem lohnt es sich, anhand dieses Stückes nochmal an sie zu erinnern. Weil ihr Beispiel zeigt, dass es schon immer und in allen Ecken der Gesellschaft Frauen gegeben hat, die ihre Meinung äußerten und manchmal sogar gehört wurden. Zumindest nach einer gewissen Zeit. Denn so einfach wird es selbst für eine brillante Geistliche wie Hildegard nicht gewesen sein. Man nehme ihre Visionen nicht ernst, beschwerte sie sich einmal in den 1140er Jahren in einem Brief an Papst Eugen III. Und das nur, weil sie von einer armen Frau kommen, die aus der Rippe geformt ist. Sie appellierte schon damals daran, die Worte der Frauen nicht als minderwertig oder schwachsinnig abzutun. Lehnen Sie diese Geheimnisse Gottes nicht ab, mahnte sie den Papst. Offenbar stieß sie bei ihm, wie bei so vielen anderen Machthabern, auf ein offenes Ohr. Er wurde zu einem ihrer treuesten Befürworter, animierte sie dazu, ihre Visionen zu publizieren und trug damit zu ihrem internationalen Star-Status bei. Heute macht man aus Hildegard gerne eine frühe Feministin. Inwieweit das sinnvoll ist, bleibt fraglich. Sicher ist aber, dass sie sich für den Blick der Frauen interessierte und die Brutalität ablehnte, mit der ihre Religion teilweise gegen ihre Geschlechtsgenossinnen vorging. So war es in ihren Klöstern, in Disibodenberg und später Rupertsberg, zum Beispiel verboten, sich selbst Leid zuzufügen. Auch nicht aus Liebe zu Gott. Stattdessen zelebrierten die Nonnen diese Liebe gemeinsam, aßen und tranken gut und reichlich, besangen gemeinsam die Schönheit und Güte der Jungfrau Maria und anderer weiblicher Heiligen und schienen sich vor Luxus und einer Prise Exzentrik nicht zu scheuen. Hier kommt auch endlich unser Objekt ins Spiel. Anders als unter Nonnen üblich, rasierten die Rupertsberger Damen sich nicht den Kopf kahl. An Festtagen ließen sie ihr Haar angeblich sogar offen und trugen einen langen weißen Schleier, über dem eine mit Goldfäden bestickte Nonnenkrone wie diese hier ragte. Als Äbtissin des Klosters von Rupertsberg leuchtete es Bingen offenbar kein bisschen ein, dass Kleriker mit ihrer Aufmachung, mit Stola, Pallium, Mitra und ähnlichem, ihren Rang zelebrieren durften, während es den Nonnen verwehrt blieb. Sie hatte in ihrem berühmten Scivias darüber geschrieben, nur glaubte man lange nicht daran, dass sie es wirklich gewagt hatte, solche Stücke anzufertigen. Es bleibt bis heute unklar, inwieweit diese Haube, die man bis vor kurzem als Mönchskrone auswies, eine von vielen oder doch ein Einzelstück war. Empörte Berichte von Nonnen aus anderen Klöstern wiesen darauf hin, dass die Frauen in Hildegard von Bingens Reich mit ihrer prächtigen Kopfbedeckung und ihrem Schmuck gegen alle Regeln der Bescheidenheit verstießen. Viele fanden das absolut schockierend, nur war es Bingen auf der Höhe ihres Ruhms offenbar egal. Sie war gewillt, das bisschen Kritik zu ertragen, um ihre Schwestern als gleichberechtigte Christinnen zu krönen.